läuft.
Okay.
Offenbarung 1 steigen wir nochmal ein. Und ich würde einfach nochmal gern lesen von Vers 12 weg bis zum Vers 20, dass wir diesen Gesamtabschnitt haben. Das letzte Mal sind wir dann schon gekommen und haben uns damit beschäftigt, ne, wie der Herr Jesus dort auftritt, wie er bekleidet ist und haben festgestellt, dass das eben von dem hohen Priester spricht und seiner Gerechtigkeit. Gell? Und dass das Amt ist, das Jesus jetzt bekleidet für uns. Gell? Vielleicht erinnern wir uns noch daran, haben wir gesehen, er ist ja König, Priester und Prophet, oder? Prophet war er, als er auf Erden gelebt hat. Priester ist er jetzt im Himmel und König wird er sein, wenn er wiederkommt. Gell? Genau. Und da wollen wir jetzt einfach nochmal einsteigen, nochmal kurz diese Begegnung haben und uns mit dem beschäftigen, was der Johannes hier sieht. Kapitel 1, Vers 12 bis Vers 20. Ich fange einfach mal an mit Lesen und dann kann einfach irgendjemand von euch weiterlesen. Schatz, hilfst du weiter, Dina? Warte mal kurz.
Wieso habe ich
es
nicht gefunden? So habe ich es gefunden.
Macht nichts, kein Problem. Wir haben Zeit. Der Johannes Rath hat mal gesagt, wir haben Ewigkeitszeit. Genau, Vers 12. Gell? Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter und inmitten der Leuchter einen gleich einem Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel.
Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht und seine Stimme wie starkes Wasser rauschen. Und er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert und sein Angesicht leuchtete wie eine helle Sonne.
Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte.
Und der Lebendige, ich war tot, doch nun lebe ich in alle Ewigkeiten. Ich habe die Schlüssel zum Tod und zur Unterwelt.
Schreibe auf, was du gesehen hast. Und was ist und was nach diesem kommen soll. Das Geheimnis der 7 Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und der sieben goldenen Leuchter. Die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden. Und die 7 Leuchter, die du gesehen hast, sind die 7 Gemeinden.
Super. Dankeschön. Bis dahin. Okay. Wollen wir einsteigen? Wenn wir hineinschauen in den Vers 14, oder nachdem er diesen hohen Priester beschrieben hat, beschreibt er ab Vers 14 natürlich diese Erscheinung weiter, die er dort sieht. Gell? Und er stellt aber durch ein ganz kleines Wörtchen, das er gleich am Anfang dieses Vers 14 gebraucht, etwas her. Ja, das ist vielleicht ganz wichtig. Aber. Gell? Da ist wieder so ein Aber, oder? Sein Haupt aber und die Haare waren weiß. Ne? Das heißt, was geschieht durch so ein Aber?
Gegensatz.
Ein Gegensatz, oder? Das heißt, ich hatte bis jetzt den hohen Priester, gell? Und der hohe Priester, dessen Aufgabe ist was? Ein Mittler sein, gell? Für wen? Jawohl, sehr gut, für uns, oder? Gell? Denk mal dran, 1. Johannes 2, haben wir vielleicht letztes Mal kurz zitiert, oder? Was heißt, 1. Johannes 2, was heißt, wenn wir sündigen, so haben wir
einen Fürsprecher.
Super, bei dem Vater. Der was ist?
Der hohe Priester.
Nein?
Der eine Erlösung.
Nein? Der gerecht ist. Und das ist ganz wichtig. Wieso ist das wichtig? Genau, und wenn er mein Fürsprecher wird und ist ein Gerechter, dann bin ich gerecht, weil ich ihn habe, sehr gut, gell? Und was kommt noch dazu, oder? Wenn er gerecht ist und für mich eintritt, was wird dann Gott mit dem tun, was der Gerechte sagt?
Er wird das tun, oder?
Gell? Deswegen ist es so wichtig, oder? Das ist das, was John Bunyan damals gesagt hat, ne? Meine Gerechtigkeit, gell, sitzt im Himmel zur Rechten Gottes und die wankt nicht. Das ist ganz entscheidend. Ja? Deswegen denk mal an diesen goldenen Gürtel, ne, der ein Stück weit diese Gerechtigkeit ja symbolisiert hat, ne, wo wir über das Gold nachgedacht haben, gell, das geläutert ist im Feuer, ne, das diese Reinheit und Herrlichkeit Gottes darstellt. Gell.
Das bedeutet der Gürtel.
Ja, genau, wir haben jetzt schon ein bisschen drüber geredet, ja, über dieses Gold. Ne, das Gold symbolisiert ein Stück weit diese Herrlichkeit und Reinheit Gottes. Ne, gell, das heißt, und er ist ja umgürtet mit Gerechtigkeit, heißt es im Jesaja, und Heiligkeit. Das heißt, und das macht den hohen Priester für uns so wertvoll. Wenn er nämlich nicht gerecht wäre, dann wird es uns nichts bringen. Ne? Dann müsst ihr zuerst für sich opfern,
um gerecht zu werden.
Aber könnt nicht noch ein Opfer, könnt sich selber nicht für uns opfern. Gell? Das ist das Schöne dran, oder? So, und jetzt schafft der Johannes einen Kontrast. Nach diesem hohen Priester, der der Mittler ist zwischen Gott und Mensch, stellt er mit dem Aber einen Kontrast her. Ja? Und was beschreibt er jetzt in diesem Kontrast? Was beginnt er zu beschreiben? Was ist das Erste, was er beschreibt? Okay, genau. Das heißt Haupt und Haare, die betrachtet er jetzt und beschreibt die, nämlich wie? Weiß. Die sind weiß.
Das Haupt ist Haare eigentlich nicht im Kopf.
Das ist damit gemeint. Das ist eine Verdoppelung im Prinzip, oder? Das wird da mal unterstrichen. Haupt und Haare. Das ist der ganze Kopf letztlich, war weiß, oder? Es war alles weiß. Und jetzt beschreibt er dieses Weiß, nämlich wie? Beschreibt er dieses Weiß?
Wolle wie der Schnee.
Ja, super. Gell, es sind zwei Dinge, nämlich A,
Wolle,
Wolle und B,
Schnee.
Das mit der Wolle verstehen wir heute vielleicht nicht mehr ganz so gut, aber das mit dem Schnee verstehen wir auf alle Fälle ganz gut. Oder? Wenn es ganz frisch geschneit hat, wie schaut das aus?
Glänzen.
Glänzen, das ist richtig schön. Glänzend, sauber weiß. Das ist ein wunderschönes, herrliches Weiß. Und von was spricht denn das Weiß in der Bibel?
Reinheit.
Reinheit, oder? Genau, das heißt, dieses Weiß spricht von Reinheit. Warum sind Haupt und Haare weiß? Oder? Das hat ja einen Grund.
Weiße Haare standen für
weiß. Aber nicht in der Bibel. Nicht zwangsläufig, ja.
Ja,
da steht, dass du sie ehren sollst. Aber da steht nicht drin, dass der...
Da steht, das weiße Haupt ist die Krone des...
Ist das Krone des Alters, genau, richtig. Richtig. Aber das würde ich weniger auf die Weisheit beziehen, denn jeder alte Mensch ist weise. Ne?
Oh, ich danke dir.
Du schon.
Deine Frau ist ein bisschen weißer.
Ich würde das eher so verstehen. Weißt du, dass dahinter der Ausdruck des langen Lebens steckt, oder? Und die Ehre, die man dem entgegenbringen soll. Ja? Und früher haben das die Menschen ja auch noch so gemacht, oder? Wenn in den Bus, der Bus war voll und eine ältere Person stieg ein, ne? Für ein graues Haar oder für ein graues Haupt hat man sich erhoben. Ne? Das macht heute keiner mehr. Ja? Da schaut man sogar noch eher, dass man, doch, weil man ja schneller laufen kann, ist mein Vorteil. Ich habe den Platz vor dem. Ne?
Das ist, ab und zu erlebt man
schon. Ab und zu erlebt man, aber im Grundsatz geht es immer mehr verloren.
Ja, ja.
Ja? Und das ist natürlich geprägt auch durch das, was die Bibel sagt. Ja? Was sind Haupt und Haare in der Bibel? Vielleicht können wir es vom Gegenteil erschließen. Was ist das Gegenteil, wenn ich keine Haare habe?
Glatze.
Glatze, oder? So.
Kahl.
Sehr gut.
Nackig.
Jawohl, kahl, nackig. Ne? So. Also.
Kühl.
Ja.
Und,
okay, wenn sie ein Gelübde gemacht haben, mussten sie sich scheren. Ne? Richtig. Speziell für eine Frau, was drückte denn die Haare aus?
Schönheit.
Das war Ehre, das war Schönheit. Das ist ein Schmuck. Und das ist auch bei den Männern letztlich nichts anderes gewesen. Und es ist in der Bibel, wenn wir zum Beispiel ins Buch Jesaja hineinschauen, Kapitel 3, na, dann wird dort beschrieben, das Gericht Gottes, das über Israel kommt, und ein Bestandteil dieses Gerichtes und dieser Schande, die über Israel kommt, ist, dass er ihnen sagt, ihr werdet nicht mehr mit euren Haaren umhergehen, sondern ihr werdet was haben?
Kahl.
Oder denkt mal an den Elisa. Na, der Elisa war ein geschlagener Mensch, der hatte nämlich was? Der hatte eine Glatze. Woher wissen wir denn das? Super gut, Kahlkopf, komm herauf, ne? Wo er den Weg von Jericho nach Bethel hinaufgeht und die Jungs sich hinter den Steinen verstecken, und diese furchtbare Geschichte, ne? Und dann hinter dem Stein hervorrufen, Kahlkopf, komm herauf, ne? Die verspotten ihn über seine wenigen Haupthaar, das er hat, ne? Oder gar keine, das er hatte, ne? Das war ein erbärmlicher Anblick, und das ist spannend. Was heißt denn Elisa auf Deutsch übersetzt? Ah, das muss man wissen. Ne? Ich empfehle euch allen, ein rotes Büchlein zu kaufen, das heißt Namenslexikon von Dr. Abraham Meister. Ich mache hier nicht viel Werbung für Bücher, aber das Buch ist wirklich wertvoll. Kauft euch das. Das ist das beste Namenslexikon, das es zur Bibel gibt. Namenslexikon von Dr. Abraham Meister. Der Mann hat, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viel 100 Mal die Bibel in 11 verschiedenen Sprachen gelesen. Und er hat ein unheimliches Bibelwissen und Sprachenwissen. Und er hat ein wunderbares Büchlein herausgegeben über die Namensbedeutung in der Bibel. Und da gibt es unheimlich viele Stellen, Namenslexikon, biblisches Namenslexikon heißt das, von Dr. Abraham Meister. Also das ist wirklich ein Buch, das lohnt sich, wenn man das noch irgendwo findet, zum Kaufen.
Aber ich habe keinen Namen Lina gefunden.
Bitte? Lina gibt es auch in der Bibel nicht, deswegen wirst du auch da drin nicht finden.
Schade.
Das heißt ein biblisches Namenslexikon, ne? Nicht Wiesenhofener. Dr. Abraham Meister. Gell? Also wir können mal nachschauen, wir werden rausfinden, was Lina bedeutet. Ich schaue das mal nach, bis zum nächsten Mal, okay?
Ich schreibe mal Meister.
Meister. Meister, wie denn Meister? Ne? Dr. Abraham Meister. Und der erklärt die Herkunft dieser Namen und die Bedeutung. Ne? Und da gibt es ganz viele tolle Beispiele. Manche erschließen sich aus dem Bibeltext schon, oder? Wenn zum Beispiel die Abigail über ihren Mann sagt, über den Nabal, ne? Wie sein Name, so ist er auch. Ne? Und Nabal bedeutet Tor. Narr. Ne? Das ist ein Narr gewesen. Ne? Natürlich ein tolles Zeugnis, wenn die Ehefrau das über ihren Ehemann sagt. Dann scheint es nicht mehr ganz optimal gelaufen zu sein. Ne? Also von dem her gibt es da spannende Kombinationen. Und Elisa, das ist ganz interessant, Elia war ja der Vorgänger von Elisa. Und Elia bedeutet, da steckt das Wort El für Gott drin und Ja für Jahwe. Gell? Bedeutet, Jahwe ist Gott. Der Herr ist Gott. Das ist das, was sie dann ja auch rufen am Berg Karmel. Gell? Und wenn ich erkenne, der Herr ist Gott, dann erkenne ich gleichzeitig was? Dass ich ein Sünder bin. Oder? Das steckt damit verbunden. Oder? Wenn ich erkenne, der Herr ist Gott, Jahwe ist Gott, Jesus, dann begreife ich, wer ich eigentlich wirklich bin. Ich begreife, wer Gott ist und ich begreife, wer ich bin. Und jetzt kommt als Nachfolger der Elisa. Und der Elisa tut deutlich mehr Wunder wie der Elia. Und diese Wunder tragen in der Mehrzahl der Fälle einen ganz deutlichen, während die Wunder des Elia in der Mehrzahl der Fälle einen destruktiven Charakter hat, ne, einen zerstörenden. Ne? Wenn er da dreimal das Feuer vom Himmel fallen lässt, einmal um diesen Altar zu verzehren, ne, das andere zweimal um diese Soldaten zu verzehren, nur als ein Beispiel, gell? Wo er dann zum Beispiel die Soldaten mit Blindheit schlägt. Ne? Der Elisa, der macht wesentlich mehr Wunder, die mit Heil zu tun haben. Das ist ganz interessant, müsst ihr mal studieren. Und der Name Elisa bedeutet Elisha, das heißt, Gott rettet. Und das ist äußerst spannend. Ne? Das heißt, Elisa war wie eine Botschaft an das Volk Israel. Da ist ein Bote gekommen, der bringt euch Gottes Rettung. Das war ja ein abgefallenes Volk. Und Elia hat ihnen deutlich gemacht, Gott ist der Herr, gell? Nicht Baal, den sie verehrt haben. Das heißt, über diesem Elia ist ihnen klar geworden, wir sind Götzendiener, oder? Am Berg Karmel, als dieses Feuer vom Himmel fällt, ne? Und dieses Opfertier verzehrt, dann standen die anderen davor und wussten und begreifen in diesem Moment, eigentlich hätte es uns erwischen müssen. Eigentlich hätten wir in dieses Gericht Gottes gehört. Und jetzt schickt Gott in dieses abgefallene Volk einen Mann, ne, dessen Name schon davon spricht, Gott rettet. Gott ist Rettung. Und seine Wunder, gell, schon von Anfang weg, ne, das erste Wunder, wo er teilt den Jordan, aber dann das erste Wunder, das er in der Öffentlichkeit tut, ne, wo er diese tote Quelle, diese todbringende Quelle Jerichos wieder lebendig macht. Ne, wo die Menschen merken, hier ist der Mann, der helfen kann. Gell? Und dann erinnert uns das auch schon vom Namen her an den großen Retter, gell, Jesus. Der viele Jahre später kam, ungefähr 800 Jahre später, kam Jesus Christus, oder? Und Jesus bedeutet, Jahwe rettet. Ja. Und Jesus war genauso verachtet wie der Elisa. Ja. Und der Elisa, gell, äußerlich verachtet, ein Kahlkopf, verstehen wir, gell, das war verspottet in der Bevölkerung, ne? das war wie ein Fluch, wie eine Schande, die auf ihm lag, oder? Das war ja Ausdruck des Fluches im alten Volk Israel. Bitte, heute gilt das nicht mehr so, da wir heute eine Glatze hat, darauf deswegen nicht meinen, er ist verflucht. Ne? Aber im alten Volk Israel, wenn man das alles schon Menschen, war das Ausdruck des Fluches, ne? der Schande. Das heißt, dieser Mann trug förmlich äußerlich die Schande auf seinem Haupt. Genau wie Jesus. Verstehen wir? Wie der Mann zu einem völligen Hinweisbild, ne? Spiegelbild auf Jesus. Das ist wunderbar. Also, die Haare waren ein Schmuck, gell? Ein Ausdruck des Schmuckes, ne? habe immer so eine herrliche Haarpracht über Jonas, ne? Wunderbar, ne? Das ist ein Schmuck, ne? Von meinen Haaren ist es ein bisschen anders. Aber
ja, weiß, was? Werden
weiß, weiß werden
sie.
Weiß werden sie. Das heißt, Haare und Haupt, das spricht vom Schmuck. Das war ein Schmuck, das war ein Ausdruck der Schmuck.
Deko
auch. Ja. Und keine Haare zu haben, war ein Ausdruck der Schande des Fluches. Das heißt, Jesus Christus, der hier dem Johannes begegnet, oder, der wird beschrieben, gell, erst dieses Gewalt, erst dieser hohe Priester und jetzt das Aber. Und jetzt wird uns etwas gegenübergestellt. Nämlich, sein Schmuck ist was?
Die Reinheit.
Seine Reinheit. Seine völlige Sündlosigkeit. Das ist ein Schmuck, oder? Das ist wirklich ein Schmuck, oder? Vor Gott. Und auf einmal stehe ich daneben und begreife vor diesem Anblick dieser weißen Haare, verstehen wir, dieser völligen Reinheit Jesu, wie unrein ich selber eigentlich bin. Das ist auch, wenn wir zeichnen, dass es ausgerechnet die Haare und das Haupt sind, nicht nur der Schmuck, ne? Was findet in unserem Kopf nämlich statt? Was hast du denn in deinem Gehirn drin? Deine Gedanken, oder? Na, und wo beginnt denn alle Unreinheit?
Im Kopf.
Super gut, in unserem Kopf. Wo begann denn Davids Sünde mit der Bathseba?
Kopf.
In seinem Kopf, oder? Er hat diese Frau gesehen und hat er sie begehrt. Verstehen wir, gell? Das heißt, er hat das in seine Gedanken bewegt. Aber hier ist ein Mann, der ist völlig rein.
Wie kann man so rein sein eigentlich? So ganz rein. Wie geht
das? Das ist gut, ne?
Waschen,
jawohl.
Ja, muss ich
ja. Muss ich waschen.
Nein,
ja, das ist super gut, ne? Das heißt, du kommst jetzt genau an den Punkt, dass du merkst, so rein kann ich gar nicht sein. Schaffst du gar nicht.
Schaffe ich ja.
Und auf einmal merke ich, gell, ich kann diesem Maßstab Gottes gar nicht genügen. Oder gerade eben hatte ich noch den hohen Priester. Und jetzt wird mir gegenübergestellt diese Reinheit Jesu. Und die führt dazu, dass ich mich selber erkenne, wie unrein ich eigentlich wirklich bin. Als der Jesaja, ich komme gleich dahin, gell, als der Jesaja zum Dienst berufen wird, gell, und vor dem Thron Jesus steht, gell? Jesaja Kapitel 6, kann man mal nachlesen für sich, ein unheimlich spannendes Kapitel. Und da steht dieser gewaltige Prophet vor dem Thron Jesu. Und auf einmal begreift er was. Er war ja einer, der Jesus wirklich lieb hatte. Aber was begreift er, als er da vor dem Thron Jesu steht? Wen mir ich vergehe, warum? Jawohl, ich bin unrein und lebendig. Der begreift auf einmal in diesem Anblick Gottes, wie unrein er selber eigentlich wirklich ist. Wenn ich den sehe, wie vollkommen er ist, geht mir auf, wie unvollkommen ich selber bin. Ganz einfaches Beispiel, früher, ich habe es mal, glaube ich, erzählt, Jean-Pierre Fuchs, habe ich den mal erwähnt hier? Egal, Jean-Pierre Fuchs, ne, könnt ihr mal googeln, das war so die lebendige Rittersport-Schokolade, quadratisch praktisch gut. Der war damals Mr. Universe, Jean-Pierre Fuchs. Ne? Ich glaube, der hatte um die 140, 150 Kilo, bei einem 1,86 Meter Körpergröße, voll definiert. Ne? Das war ein richtiger Muskelprotz. Ne? Dagegen war Arnold Schwarzenegger noch ein Anfänger. Und war wirklich so, könnt ihr euch mal anschauen, die Bilder, ne? Ist gigantisch, ne? Jean-Pierre Fuchs. Und damals kam Jean-Pierre Fuchs nach Deutschland und ein Freund von mir hatte einen Security-Dienst. Und der hatte mich eingeladen und hat mir VIP-Karten für so eine Show geschenkt, wo eben auch Jean-Pierre Fuchs aufgetreten ist. Und ich bin dort hingegangen und habe mir das angeschaut. Und davor kamen da, das war die oberbayerische oder bayerische Meisterschaft im Bodybuilding. Ja, die haben ganz ordentlich ausgeschaut, die Jungs, aber als Jean-Pierre Fuchs auf die Bühne gegangen ist, dann hat man mal gewusst, wie einer ausschaut, der wirklich trainiert hat. Ne? Also das war enorm, oder? Und bis dahin dachte ich auch, dass ich ein paar Kilo Muskelmasse aufgebaut hatte in den vorhergehenden Jahren. Da hatte ich ja auch trainiert. Und dann stand ich nach der Show dem Jean-Pierre Fuchs gegenüber, weil ich mir noch ein Autogramm für mein Fitnessstudio geholt habe. Und dann habe ich diese enormen Schultern gesehen und habe mir gedacht, danach habe ich mich selber im Spiegel angeschaut und kam mir vor, wenn ich nie in meinem Leben trainiert hätte. Verstehen wir? Gell? Das heißt, im Anblick dessen, verstehen wir, dieser gigantische, bin ich selber völlig blass geworden auf einmal. Bis dahin konnte ich mir selber noch einreden, du hast alles ganz ordentlich, was du da draufgepackt hast in den vergangenen 3, 4, 5 Jahren. In dem Moment, wo ich den Jean-Pierre Fuchs gesehen habe, war das alles dahin. Ne? Und noch viel krasser ist es, wenn ich jetzt so ins Licht Gottes trete und mit seiner Reinheit. Einmal wird mir bewusst, wie unrein ich selber bin. Gell? Weiß wie Schnee, völlig unbefleckt. Weiß wie Wolle, gell? Wie weiß ich. Jesaja 6. Genau. Kannst du mal daheim lesen, das ist ein spannendes Kapitel, wie der Jesaja vor Gottes Thron tritt. Und jetzt ist aber doch auch noch eine spannende Botschaft an dieser Stelle enthalten. Gell? Er sagt, weiß wie Wolle und weiß wie Schnee. Und da gibt es eine Verbindung in der Bibel. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt. Die unweigerliche Frage, gell? Wie werde ich denn so rein, oder? An der Stelle, die kommt ja auf, oder? Und jetzt ist ja die Rede von Wolle und voll Schnee. Wie wurde denn Wolle rein?
Waschen.
Nein. Ja, nicht ganz. Da gab es einen speziellen Prozess für die Wolle.
Gären lassen.
Ja. Fast. Ne? Also wenn du es zu lange gären lässt, dann vergärt es, ne? Dann wird's irgendwann, kippt das Ding um. Ne? Wie wurde Wolle damals rein?
Gekleidet?
Ja. Wie nannte? Nein, nicht an der Sonne. Markus Kapitel 9 ist es, glaube ich. Ja, ja, das geht fast in die richtige Richtung.
Das kann ich nicht.
Kapitel 9.
Ja, sagt man ja. Wie die pH-Werte.
Ich habe ganz gut schon. Genau, Kapitel 9, Vers 3. Markus Evangelium, Kapitel 9, Vers 3.
Und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß, so wie kein Walker.
Du bist jetzt Walker, ne? Du bist noch im Englischen.
Und der Erde weiß machen kann.
Da gab es einen Prozess, den nannte man Walken.
Ja?
Gleicher, genau. Was? Ja, das ist der Luther. Ne?
Oder der Schlachter.
Oder der Schlachter. Was bedeutet denn Walken? Dein Walken war gar nicht so schlecht.
Das,
richtig, da wurde drauf rumgetrampelt, na, auf der Wolle, und die wurde dabei normalerweise noch eingelegt in eine Lauge. Oder? Und dadurch hat man diese Wolle ganz weiß gebracht. Okay? Das heißt,
durchtreten
in einer Lauge.
Aber verfilzt die da nicht? Das ist doch so.
Wahrscheinlich verfilzt die auch, ja.
So ganz fest.
Da muss man es wahrscheinlich spinnen und bürsten.
Wahrscheinlich kommt das dann so nach, ja? Genau. Also im Detail habe ich mich nie mit dem Herstellprozess der Wolle beschäftigt, weil wir kaufen halt unsere Pullover deutlich günstiger, ne? Der Prozess nicht mehr durchgehen müsst. Walken, ne? Und da steckt schon dieses Wort eben für treten darin. Das heißt, man hat damals die Wolle getreten in einem Laugebecken am besten und hat sie dadurch gereinigt, die Wolle. Ja, das heißt, es wurde also ein Prozess. Ne, wenn die Wolle Gefühle gehabt hätte, wie wäre es denn der Gange?
Autsch.
Ne, das wäre ein schmerzhafter Prozess gewesen, oder? Der an der Wolle vollzogen wurde, damit sie nachher weiß wurde. Und auf einmal merke ich etwas, gell? Jetzt kommt nämlich diese weiße Wolle nochmal hervor in der Bibel, wer weiß es? Jesaja 1, Vers 18. Müsst ihr das nicht aufschlagen? Darf einer von euch aufschlagen und mal vorlesen?
Ich würde mich mal freuen, dass ich so brain have wie du. Wenn man das Ganze bemerken kann.
Das ist,
ich bin ja so schlecht, wenn überhaupt irgendwas zu merken.
Das tut mir gut. Das
geht schon. Dafür kannst du deine ganzen Lieder super spielen. Das kann ich nicht. Verstehst du? Jesaja. Und so kennst du das. Jesaja 1, Vers 18.
Und ich kann wieder noch das Ei nach
dem Ich meine, du kannst das alles zum Lachen bringen. Jesaja. Ja? Wer hat's denn? Wir lesen ihn. Also lest mal vor.
Und lasst uns miteinander rechten, sagt der Herr. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch so weiß wie Wolle werden.
Wow, das ist genau der passende Vers, oder? Verstehen wir? Jesus ist so weiß wie Wolle und wie Schnee. Aber er verspricht mir etwas, oder? Das, wie die Verbindung dorthin. Verstehen wir? Das erinnert uns, dieser Vergleich, den wir hatten, die dir einfach nur sagen können, er war strahlend weiß, oder? Er hätte es abschließen können. Aber er sagt, er war weiß wie Wolle, weiß wie Schnee und stellt schon die Verbindung her. Denn die Frage, die jetzt kommt, ist genau die von Lina. Wie kann ich denn so weiß werden? Wie kann ich so rein werden? Das schaffe ich doch gar nicht. In meinen Gedanken. Was toben da manchmal für Kämpfe? Was gibt es da für Unreinheiten in unseren Gedanken? Da schleicht sich da alles ein. Und jetzt sagt Jesus, wenn deine Sünde auch rot ist wie
Blut,
soll sie doch weiß werden wie
Schnee.
Wie Schnee. Wie und wenn sie weiß, wenn sie rot ist, Karmesin rot, ne? Wie Scharlachrot, ne? So soll sie doch weiß werden wie Wolle. Das heißt, einer muss das an mir tun. Damit die Wolle weiß wurde, musste sie geweicht werden, oder? Und der Schnee, der Weiße, der kommt von wo?
Himmel.
Was schaffen wir Menschen mit dem Schnee?
Wir machen ihn dreckig,
ne? Und wir machen ihn nicht mehr weiß. Ne? Und dann merke ich was. Meine, dass ich weiß werde,
Das ist etwas, was an mir geschehen muss. Und von wo aus kommt es?
Von oben.
Von oben. Wer macht dich Weislinger?
Christus, Jesus.
Christus.
Man muss ja einfach auf den Hund kommen.
eigentlich hat er sich für dich trampeln lassen, oder? Am Kreuz auf Golgatha, oder? Hat er das?
Ja, schon.
Oder? Und alles, was du machen musst, ist nur noch einfach glauben. Ist das nicht wunderschön?
Mhm,
Nur glauben. Dass er es weiß macht, oder? So wie es da steht. Wenn deine Sünde rot ist wie Blut, soll sie doch weiß werden wie Schnee. Ha, den Vers, den schreibst du auf, Lina, den schreibst du in deine Hefte da rein. Jesaja Kapitel 1, Vers 18. Jesaja 1, Vers 18. Ne? Es gibt so ein paar Verse, die streicht euch am besten dick in euren Bibeln an. Und ich finde, der Vers gehört dazu. Weil das ein Trost ist, oder?
Das andere war einfach nur 6.
Ja, genau, Jesaja, das ganze Kapitel 6, die ersten 6 oder 7 Verse sind das dann. Genau. Herrlich, oder?
Sag mal immer. Schreibt das mal 1
Komma. 1 Komma schreibe ich mir, genau. 1 ist immer das Kapitel und Komma und dann kommt der Vers.
Das ist mal Kapitel 1, Vers 18.
Genau, Kapitel 1, Vers 18.
Aber ich,
ja, genau, passt. Das genau, ist genau richtig. Wenn hier vorne noch eine 1...
Ein bisschen.
Genau, also Jesaja, Kapitel 1, Vers 18. Genau.
Also muss man ja eigentlich nur wieder glauben.
Muss nur glauben. Na, wunderschön, oder? Es ist sein Werk. Der Schnee kommt von oben, der Weiße, oder?
Muss niemand mehr.
Muss niemand drauf. Okay. Also, ich erlebe also jetzt, wie Johannes diesen Kontrast schafft, ne, zwischen dem hohen Priester und jetzt stellt er mir Jesus gegenüber als den völlig Reinen und damit konfrontiert er mich mit meiner eigenen Unreinheit. Aber gleichzeitig ist die Verbindung da. Oder? Und es ist so schön an der Bibel. Auf der einen Seite deckt sie meine Sünde auf durchs Wort und auf der anderen Seite deckt sie mein Gewissen wieder. So, durchs Wort. Herrlich. Ja. Ich finde das immer so schön in der Bibel. Ja. Wie geht es denn dann weiter? Der wird ja weiter beschrieben, der Herr Jesus. Ne? Nachdem er hier diese Reinheit beschrieben wurde. Ja. Was ist das Nächste, was der Johannes jetzt sieht und beschreibt?
Und seine Augen wie eine Feuerflamme.
Augen wie eine Feuerflamme.
Weiter.
Nein, lass mal.
Okay. Gell?
Wichtig ist, oder? Wenn wir da hineinschauen, gell, dass er nicht sagt, seine Augen sind Feuerflammen, oder?
Nein, wie.
Sondern wie. Ne? Das ist nur ein Vergleich. Was tut er damit mit diesem Vergleich? Was stellt er da? Um was geht's hier? Augen wie Feuerflammen.
Rot.
Feuer. Ne? Feuer. Und was passiert jetzt?
Leuchtend.
Leuchtend? Was passiert noch? Was drückt er aus dadurch? Was ist in der Bibel mit dem Feuer immer wieder verbunden? Für ein Gedanke.
Ein Reinigungsgedanke.
Ein Reinigungsgedanke, Gericht, oder? Und, ja?
Wenn man früher Leute gegen Trocken impfen wollte, dann war auch die Reihe ein Feuer sauber.
Mhm.
Weil die dann halt ganz sauber
waren. Sehr gut, gell? Da war die Nadel ganz sauber und dann konnte man gescheit zustechen, ne?
Mehrmals.
Mehrmals, am besten ohne zu schneiden. Also. Augen wie Feuerflammen, oder? Das heißt, damit drückt er zwei Dinge aus. Wenn jemand Augen hat wie Feuerflammen und kommt an einen dunklen Ort, was kann er dann trotzdem
sehen?
Und dann heißt das, gell? Darf mal jemand aufschlagen, nur ein paar Kapitel vorher, Hebräer Kapitel 4, Vers 13. Hebräerbrief Kapitel 4, Vers 13. Du bist Vers 12.
Sehe ich schon so schlecht, genau.
Du hast keine Feuerflammen, Peter.
Das stimmt, ja.
Und warte mal ganz kurz, der Jonas sucht noch.
Ah ja, okay.
Benni, hast du da noch Jonas? Hebräer 4.
Ist auf einem guten Weg.
Oder hast du was, Jonas?
Ja.
Okay, genau. Hebräer 4.
13.
13.
Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es liegt alles nackt und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen.
Super gut. Was wird hier über Gottes Augen beschrieben?
Nichts ist ihm verborgen.
Nichts ist ihm verborgen. Alles liegt offen und aufgedeckt vor ihm, oder? Mhm. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Oder? Das kann mich erschrecken, ja, oder es kann mir Frieden schenken. Wann erschreckt mich denn das? Dass ich, da gäbe es jetzt viele Stellen, ja, wir könnten noch viele Stellen zitieren, wo genau das steht. Oder? Das heißt, wann erschreckt mich denn das, dass nichts vor ihm verborgen ist, vor seinen Augen? Wenn ich Sünde, wenn ich was verstecken will, ne?
Ja.
Wenn ich Dreck am Stecken habe, ne? Dann erschreckt mich das. Jesus ist derjenige. Und jetzt merke ich auf einmal, wir hatten zuerst den hohen Priester und der wird mir jetzt eigentlich beschrieben. Der Richter. Wenn Jesus wiederkommt auf diese Erde, kommt er nicht, um zu retten, sondern zum Richten, sagt Paulus. Jetzt kann ich mich noch entscheiden, oder? Wenn ich mich hier für Jesus entscheide, dann kommt er für mich als was? Als Retter. Wenn ich mich nicht für ihn entscheide, dann kommt er für mich als Richter. Das ist der große Unterschied. Und
sollte man sich auch überlegen, Krieg ist, sollte man sich jetzt überlegen, ob man für Jesus ist. Wenn er spät ist, dann.
Genau, mehr. Genau, richtig.
Genau,
die Geschichten,
die uns da sind.
Die Geschichten? Ja, pst. Sind mit alle Geschichten jugendfrei.
Aber
stimmt es. Die Mama stimmt, die Geschichten zu krass sind. Aber die war echt krass, die Geschichte, die ist echt passiert.
Ja.
Ne? Aber ist egal. Hebräer 4, Vers 13. Ne? Das heißt, vor Gottes Augen ist nichts verborgen. Es sind Augen wie Feuerflammen, die durchdringen alles. Und der Psalmist sagt dann mal, gell, du stellst unsere verborgenen Sünden vor dein ins Licht deines Angesichts. Aber das, was sie verstecken will, vor seinen Augen bleibt nichts verborgen. Und wenn sein Blick wie eine Feuerflamme ist, dann stellt sich jetzt die Frage, was bleibt am Ende, wenn das Feuer drüber geht?
Schwarz.
Was ist vor kurzem?
Was
bleibt bestehen?
Was bleibt nichts bestehen?
Ne, was bleibt in Gottes Augen von meinem Leben bestehen? Vor diesen Feuerflammen. Oder wenn du heute was baust, ne, und du kannst Baumaterialien verwenden, die verbrennen, ne, so schreibt Paulus das, oder du kannst Baumaterialien verwenden, die Bestand haben. Mhm. Gott prüft, heißt es hier. Ne, der durchschaut. Und jetzt ist die Frage, was von meinem Leben bleibt am Ende bestehen?
Das ist so schwer.
Das ist voll schwer.
Das ist halt so schwer.
Das ist voll gut, aber das ist perfekt, dass du genau das erkennst. Weil was kannst du jetzt machen?
Ja, und dicht machen.
Dicht machen. Was kannst du jetzt tun, wenn du merkst, du schaffst es nicht?
Die Frage, warum mir hilft.
Genau, und was antwortet er? Was antwortet er, Lina? Was steht in Johannes 15? Steht genau das drin. Sagt er, wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird viel Frucht bringen.
Viel mehr Frucht bringen.
Ja. Das heißt, er macht das, oder? Das heißt, genau das darf so ein Text bei uns bewirken, oder? Das Schlimmste an so einem Text ist, wenn ich das lese und sage, ja, beim Frieden ist das alles gut. Ja? Dann habe ich eigentlich eine Sache nicht verstanden. Ja? Denn was passiert an der Stelle mit dem Johannes, wenn wir uns nochmal das vergegenwärtigen? Johannes, gell, der sieht den Herrn Jesus und was passiert am Schluss dieses Textes mit ihm? Der fällt vor ihm auf die Knie. Und Johannes war doch der Jünger, gell? Von dem es heißt, dass er am Abendmahl sogar an Jesu Brust gelegen hat. Oder? Der so eine tiefe, enge Beziehung hatte zu Jesus. Aber als er den Jesus Christus so sieht und so begegnet, da fällt selbst Johannes vor lauter Schrecken auf die Knie. Und er begreift, gell, wie sündig er selber eigentlich ist und wie sehr er was? Wie sehr er Jesus eigentlich braucht. Und genau das darf so ein Text bewirken. Er darf mich ruhig erschüttern, er darf mich ruhig treffen, aber dann darf er mich wohin ziehen? In seine Arme. Was macht der Herr Jesus am Ende dieses Textes, als der Johannes vor ihm auf dem Boden liegt? Da geht er hin und dann? Welche? Die rechte steht da drin. Kommen wir noch drauf. Das ist ganz entscheidend, dass es die rechte ist und nicht die linke. Kommen wir noch drauf, ne, warum das so ist. Schaffen wir heute vielleicht doch nicht mehr, aber beim nächsten Mal. Ne? Das ist ganz entscheidend, das ist die rechte. Man legt da drauf und dann sagt er zu ihm,
Fürchte dich nicht. Ich bin der Letzte und
der Erste und der Letzte.
Der Erste und der Letzte.
Ja, das ist auch interessant. Ne? Der nimmt nicht den Schrecken in dem Sinne weg, dass er sagt, ich bin der liebe Gott. Ne? Das ist er nämlich letztlich nicht. Er ist voller Liebe. Ne?
Ja.
Aber er ist nicht der liebe Gott, ne? Wie man sich manchmal zurechtbildet. Ne? So ein Kuschelgott. Ne? Das ist er nicht. Oder? Ja. Das begreift auch der Johannes an dieser Stelle. Aber er geht hin und sagt, fürchte dich nicht. Warum kann Jesus das sagen? Weil er
rein ist.
Super, und weil er alles
durchschaut hat.
Nicht nur durchschaut hat, sondern was hat Jesus gemacht?
Die Sünde genommen hat.
Er hat die Sünde genommen. Er hat alles gut gemacht. Und wo ich das glaube, brauche ich keine Angst mehr haben. Oder? Das heißt aber, wenn ich sowas lese mit den Feuerflammen, verstehen wir, gell? Da darf es mich erstmal durchzucken, oder? Verstehen wir, gell? Was sieht er, wenn er mein Leben durchschaut, oder? Am Ende ist nicht entscheidend, was die Menschen über mein Leben urteilen. In der Bibel gibt es mehrere Stellen. Zum Beispiel im ersten Buch Mose, Kapitel 6, ne, da haben die Menschen, gehen sie Verbindungen ein mit den Dämonen, oder? Und da kommen dann so Halbgötter raus, ne, das, was man auch aus den griechischen Sagen heraus kennt. Das hat ja also einen, das hat einen wahren Ursprung. 1. Mose 6 berichtet davon, von dieser Verbindung zwischen Mensch und Dämon. Ne? Und diesen 1. Mose, die Menschen.
Ich dachte, die Engel wären das
gewesen. Ja, genau, das sind ja gefallene Engel.
Ne? Also gefallene Engel, okay.
Menschen und Dämonen gehen Verbindungen ein und daraus resultieren die sogenannten Nephilim, heißt das im Hebräischen. Das sind diese Riesenwesen. Ne? Und genau das kennen wir aus unseren Sagen. Ne?
Ja.
Aus den Sagen gibt es diese Halbgötter, oder? Kennt ihr das? Ne? Oder man hat diese Zikkurate gefunden, wo man dann oben die Jungfrauen eingesperrt hat, ne? Damit es dann in der Nacht zur Begegnung kommt mit den Dämonen. Ne? Also das sind ja Dinge, die sind gefunden worden. Das ist geschichtlich nachweisbar.
Ja.
Ne? Und daraus resultieren unsere Sagen. Und dann heißt es, aus denen wurden die Helden der Vorzeit. Das heißt, die Menschen haben diese Verbindung aus Dämon und Mensch als heldenhaft angesehen. Und dann heißt es, in Gottes Augen war das alles ein Gräuel. Das war alles Sünde in seinen Augen. Mensch, verstehen wir? Am Ende kommt es nicht darauf an, wie wir Menschen über eine Sache denken, sondern am Ende kommt es darauf an, wie Gott die Sache beurteilt. Hat das, was ich lebe, Bestand vor seinen Augen? Das ist entscheidend.
Beispiel, wenn du jetzt selber sagst, ja, wenn ich der Person helfe, zum Beispiel Autounfall. Du gehst hin und siehst es, dann gehst du hin und sagst, okay, ich helfe jetzt. Das macht dir besser und Gott wird dich dazu belohnen. Wenn du da vorbeiläufst und nicht hilfst, dann hast du erst ein schlechtes Gewissen und es ist definitiv, ja, kein Bestand geblieben.
Richtig, definitiv. Ne? Also das heißt, ja, Jesus sagt, wenn du Gutes weißt und tun und tust es nicht, dann ist es Sünde. Ne?
Genau.
Das heißt, absolut richtig. Ne?
Genau.
Das heißt, du darfst einfach die guten Dinge, und die Bibel zeigt dir, was gut ist und was nicht gut ist, oder? Und genau das legst du als Maßstab für dein Leben. Am Lesen der Bibel, je mehr du liest, umso mehr wirst du erkennen, hey, das ist gut in Gottes Augen und das ist nicht gut. Oder? Und dann kannst du genau die Dinge tun, die Gott als gut beurteilt. Aber selbst dann wirst du immer noch einen Mangel haben, oder?
Ja, wahrscheinlich.
Und den mit Sicherheit. Und den fühlt, versteht? Und das Wichtige ist, dass du auf ihn schaust. Du wirst immer einen Mangel haben, wirst sehen, da gibt es so viele Dinge in meinem Leben, die passen nicht. So viel Gutes, das ich versäumt
habe.
Doch, da drin. Schau einfach da rein, da antwortet er immer, ne? Da redet er die ganze Zeit. Ne? Verstehst du? Das ist ja alles von ihm. Bitte?
In der Bibel.
In der Bibel, ja, genau. Oder? Da hat er geantwortet. Ne? Und da spricht er zu dir und sagt, hey Lina, ich fülle den ganzen Mangel aus. Das ist schön. Jetzt darf mich das erstmal erschrecken. Und dann darf es mich zu ihm führen. Und wenn er nämlich hinschaut, und das ist der zweite Teil, Feuer hat in der Bibel nicht nur einen richtenden, sondern auch einen reinigenden Charakter, wie es der Benny gesagt hat. Gell? Auch die Bibelstellen gibt es. Und dann gilt, ich lese mal was vor aus dem Psalm 139. Was der Psalmist nämlich am Ende sagt. Und das ist wunderbar. Ja? Könnt ihr euch notieren, Psalm 139, die Verse 23 und 24. Ich lese es mal vor und hört mal zu. Da sagt der Psalmist am Schluss, gell? Er beginnt und sagt, Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Gell? Das heißt, du durchschaust mich völlig. Und am Ende des Psalms schreibt er dann, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Das heißt, schau mich an mit diesen Feuerflammenaugen. Ne? Durchforsche mich. Ne? Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Also ich weiß noch, wie ich das gelesen habe. Ich bin völlig erschrocken früher. Wie kann ein Mensch sowas freiwillig beten?
Wo steht das?
Psalm 139, Vers 23 und 24. Und dann sagt er, Psalm 139,
23. Ich hatte einmal vor, gerade meine ganze Bibel durchzulesen.
Ja, mach das ruhig.
Und dann habe ich es nicht mehr geschafft.
Macht nichts, immer wieder anfangen. Ne? Okay? Also, Vers 23 und 24.
Wie ist das so sinnvoll? Ich habe die Bibel auch einmal durchgelesen, aber meine Fakten hast du gelesen.
Genau, so geht es dir gelesen.
Und dann fängst du einfach wieder von vorne an.
Ach so, gut.
Ne?
Aber es steht ja auch drin, dass der Heilige Geist schon sehr erinnert an die Sachen. Hat ja nicht jeder so ein Hirn.
Ja, meine Tür ist zu. Oder?
So, dann gibt es weitermachen. Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Der bittet Gott sogar darum, dass er es ihm durchleuchtet mit diesen Augen. Und jetzt kommt's. Und sieh, ob ich auf verkehrtem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Oder? Das heißt, ich darf jetzt kommen und darf sogar bitten, Herr, stell mein Leben in dein Licht. Und schau, ob ich auf verkehrtem Weg bin. Und wo mein Weg verkehrt ist, da korrigiert du meinen Weg. Ist das nicht wunderbar? Ja? Da wird der Richter zum Retter.
Zuerst beurteilt er den Weg und dann hilft er
dann auf
den
richtigen Weg. Fantastisch,
oder? Das ist gut.
Das ist richtig. Und das ist mir so richtig bewusst geworden, deswegen kann der Psalmist das auch so beten, weil ich bin oft an diesem 23. Vers schon hängen geblieben, weil man dachte, wie kann ein Mensch sowas beten? Wenn ich in mein Herz schaue, dann denke ich, es gibt so viele Dinge, die furchtbar sind, oder? Und da sagt er, schau da ruhig mal rein, ne? Mach das bitte, durchleucht mich komplett. Und dann sagt er aber, und korrigiere mich, wenn ich auf falschem Weg bin. Und das ist wunderbar. Der hat einen Wunsch dabei. Herrlich. Gell?
Augen wie Feuerflammen, ne? Sollen wir da weitergehen? Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Was ist das Nächste, was er sieht? Nach diesen Augen, die alles durchleuchten.
Und seine Füße wie Golderz.
Füße wie Golderz. Gibt es da andere Übersetzungen bei euch?
Kupfer
war ein
Erz.
Bitte?
Schimmerndes
Erz. Was haben wir noch? Golderz, schimmerndes Erz. Habt ihr noch eine Übersetzungsvariante?
Glänzendes Erz.
Glänzendes Erz. Haben wir noch eine Übersetzungsvariante?
Die Gold wie rein.
Bitte?
Gold wie rein.
Gold, steht es bei dir, was?
Das war erfunden.
Achso, das war erfunden. Dann ist es keine Übersetzungsvariante. So, also, schimmerndes Erz, Golderz. Und was war schimmerndes Erz, Golderz und glänzendes Erz? Ne?
Das im Ofen blüht, habe ich jetzt gesagt.
Das im Ofen blüht. Das Spannende ist, das Wort, das da im Griechischen steht, Kalkolibanos, das gibt es nur zweimal und zwar in der Offenbarung und eigentlich weiß keiner genau, was es bedeutet. Deswegen gibt es auch so verschiedene Übersetzungen. Der erste Teil, Kalkos, der bedeutet so viel wie Kupfer oder Bronze. Und Libanos bedeutet eigentlich Weihrauch. Und was das zusammengesetzt bedeuten soll, da sind sich die Übersetzer alle uneinig. Das muss man ganz nüchtern anerkennen. Das heißt, der erste Teil bedeutet tatsächlich Bronze oder Kupfer. Der zweite Teil, definitiv nicht Gold. Definitiv nicht. Es gibt ja zu dieser Erscheinung Jesu hier in der Offenbarung zwei Parallelstellen im Alten Testament oder drei, ne? In Hesekiel 1, Vers 23 und 24, Daniel 7, 8, Vers 9 und Daniel 10, die ersten Verse.
Weißt du das nicht, Peter?
Ich schaue schon gar nicht mehr aus.
Bitte,
bitte nicht. Obwohl du gar nicht weißt,
ja.
Da wird es wahrscheinlich dann noch perfekter.
Nein, das wird eher schlechter.
Nein, das glaube ich nicht.
Okay, ich hoffe, es ist irgendwie Katastrophe. Da gibt es auch eine alttestamentliche Parallelstelle dazu. Und wenn wir die lesen, dann steht dort im Hebräischen ein Wort, das heißt Nechoshat. Und das bedeutet eigentlich Kupfer oder Bronze. Und dieses Kalkos, der erste Teil, bedeutet auch Kupfer oder Bronze. Der zweite ist ein Zusatz. Jetzt lassen wir den mal offen, aber er wird ja noch ergänzt, nämlich
Golderz, das im Ofen glüht.
Im Ofen glüht. Was bedeutet denn das?
Heiß.
Also im Ofen ist heiß, ne? Was haben wir noch?
Vielleicht waren seine Schuhe einfach nur neonorange.
Neonorange. Und haben geleuchtet, ne? So, gell, sind die Füße. Was bedeutet das noch? Was passiert? Was ist denn das Glühen im Ofen?
Reinigungsprozess.
Oh, ist ein Reinigungsprozess, oder? Also ich schreibe das mal hin. Ofen glühen, ne? Da haben wir den Gedanken der Reinigung, der hier uns mal kommt. Was haben wir noch? Wir haben gesagt heiß. Ne? Was ist der Hauptgedanke? Was ist der Hauptgedanke?
Es ist aber auch hell.
Es ist hell. Wenn
gleißend hell.
Gleißend hell, super gut. Und das ist, ja, genau, gleißend.
Umwerfend.
Gleißend oder blendend. Ne? Dann schreibe ich das mal rein. Das ist nämlich genau der Gedanke, oder? Wenn ich ein Metall zum Glühen bringe im Ofen, oder? Dann erzeugt es in Abhängigkeit der Temperatur
Farbe.
Und zwar eine Glühfarbe. Oder? Das ist nichts anderes als die ausgesandte Temperatur, oder? Die sich in einem Spektrum zeigt, das ich dann sehen kann. Ne? Und das heißt, was will der Johannes ausdrücken über diese Füße? Was haben diese Füße?
Magie.
Magie, ja, vielleicht muss man es ein bisschen anders noch formulieren. Ne?
Mit der
bronzenen Schlange, ja? Der Fischer aus Kupfer, ja, ist richtig, genau. Die heißt ja sogar dann so, Nechushtan heißt die, gell? Das kommt genau von diesem Wort im Hebräischen. Was will er ausdrücken? Dass die Füße was sind?
Ja, Leuchten.
Leuchtete. Jetzt merkt man eigentlich schon alles an dem. Das Leuchten und Strahlen. In verschiedenen Farben, in verschiedenen Gedanken, die damit verbunden sind. Oder? Auch die Füße. Und deswegen ist die beste Übersetzung an der Stelle, und da gehen sie dann in die Richtung fast alle, dass sie sagen, das muss dann irgendwie bedeuten, dass es ein glänzendes Kupfer oder Bronze ist. Das heißt, dieser Gedanke wird verstärkt in diesem Absatz. Oder? Das heißt, glänzend, ne? Glänzendes Kupfer oder Erz oder Bronze, ne? Das, wie wenn es im Ofen glüht. Das ist ja der Gedanke, oder? Dann macht es Sinn, oder? Dann macht diese Übersetzung Sinn, oder? Mhm. Gell? Das heißt, was will Gott hier uns ausdrücken? Was ist hier mit den Füßen Jesu?
Die sind heilig.
Super, na, die sind heilig, ne? Die sind völlig rein. Ne? Verstehen wir? Das heißt, sein ganzer Wandel ist wie?
Heilig,
rein, oder? Gell? Und der glänzt, dieser Wandel.
Welcher Wandel?
Jesu, oder? Deine Füße, ne? Deine Füße sind das, wohin du gehst.
Diese Wandel?
Der Gang. Das ist
ein anderes Wort für gehen oder unterwegs sein.
Okay, genau. Danke. Genau, das heißt, mit den Füßen gehst du ja, oder? Das heißt, die Füße stehen dafür, wohin du läufst, was du, wohin du gehst, oder? Sein Wandel, sein Gang ist ein glänzender, ein herrlicher Gang. Oder das ist Herrlichkeit, die uns hier begegnet. Wenn wir Hesekiel 1, ich lese es nur mal vor, dann muss es nicht jeder aufschlagen. Ich lese es einmal kurz vor. Da kommt nämlich genau dasselbe Bild vor. Und da ist es verbunden mit dem Gedanken der Herrlichkeit Gottes, dieser Ausstrahlung Gottes, oder? Da heißt es, und ich sah etwas wie den Anblick, Entschuldigung, es war nicht Verse 23 und 24, Kapitel 1, sondern 27 und 28. Und ich sah etwas wie den Anblick von glänzendem Metall, wie das Aussehen von Feuer innerhalb desselben ringsum, von seinen Lenden aufwärts und von seinen Lenden abwärts, sah ich etwas wie das Aussehen von Feuer und ein Glanz war ringsum ihn. Das war das Aussehen des Bildes der Herrlichkeit des Herrn. Da begegnet Hesekiel Jesus. In einer ganz dramatischen Vision, Hesekiel 1, ist äußerst fantastisch zum Lesen. Und da wird man eine Weile dran zu knabbern haben, an den ganzen Dingen, die Hesekiel dort sieht. Und dann sieht er ihn, gell, wie dieses glänzende Metall im Ofen. Und sagt, das ist die Ausstrahlung der Wovon spricht denn Kupfer, wenn es heiß wird? Haben wir da gesehen, gell? Dann ist es danach
gereinigt.
Im Alten Testament hatte das eine ganz entscheidende Bedeutung. Im Vorhof der Stiftshütte, da stand die Geschichte hier.
Ich habe sogar ein Bild gemalt.
Sehr gut. Gell? Da stand diese Geschichte hier im Vorhof der Stiftshütte. Na, was könnte das sein?
Rauch.
Was war das? Was stand im Vorhof der Stiftshütte?
Der Altar.
Und aus was für einem Material war der Brandopferaltar gebaut? Das ist nämlich ganz spannend. Aus was für einem Material wurde der Brandopferaltar gebaut? Nein.
Stein.
Nein.
Aus Eisen?
Nein.
Gold?
Nein. Aus Akazienholz. Und es war nicht
mit Gold überzogen.
Ja, nicht mit Gold. Gold findest du in der Stiftshütte nur wo?
Im
Heiligtum und im Allerheiligsten. Ja? Ja?
Kupfer.
Richtig. Das Akazienholz war nicht das Akazienholz, von dem Akazienbaum, den wir kennen, sondern so ein Wüstenbaum. Das war ein ganz trockenes, dürres Holz. Wenn ich den Altar aus diesem Akazienholz machen würde und dann zünde ich da das Feuer an und das soll den ganzen Tag brennen, dann würde der ganze Altar mit verbrennen. Ne? Da hätte ich keine lange Freude an diesem Brandopferaltar. Und deswegen sagt Jesus dann in 2. Mose 27 zum Volk Israel, beziehungsweise zu Mose, er soll den Altar aus Akazienholz bauen und dann soll er ihn mit Kupfer überziehen. Und was bietet jetzt dieses Kupfer auf diesem Akazienholz? Zu was führt das? Das ist ein Schutz. Dass was nicht mehr passieren kann.
Das Holz verbrennt.
Oder? Und jetzt verstehen wir was. Wer ist denn dieses Akazienholz, das im Feuer verbrennen würde? Das sind wir. Oder? Im Gottesgericht würden wir nicht Bestand halten. Aber es gibt etwas, was uns Bestand halten lässt im Gottesgericht. Gibt es ein schönes altes Lied. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmelwerk eingehe. Darum soll auch dieses Blut rein. Ja, mein Trost und meine Liebe sein. Wie heißt es? Auf alle Fälle.
Dieses Akazienholz wurde überzogen mit Kupfer und das Kupfer bietet ihm den Schutz vor dem Feuer des Gerichtes. Das Kupfer spricht also von was? Was bietet mir den Schutz im Feuer des Gerichtes? Mit was muss ich überzogen sein? Das ist das Kupfer, das mich überziehen muss. Der Glaube an Jesus, gell? Und letztlich ist es seine Gerechtigkeit, oder? Das war das, woran Luther so gelitten hat, oder? Luther hat immer gedacht, hier, wenn von der Gerechtigkeit Gottes die Rede ist, ich muss diese Gerechtigkeit Gottes selber schaffen, bis er begriffen hat, oder? Gott schenkt mir seine Gerechtigkeit. Das ist gewaltig, oder? Diese Reinheit Jesu wird auf einmal
Gerechtigkeit.
Ja, und wem gehört sie auf einmal? Die wird da, die schenkt er dir. Der schenkt die der Lina und sagt, Lina, ich schenke dir meine Reinheit. Vielleicht, wie stehst du dann vor Gott da?
Du bist rein.
Du bist wie so ein Akazienaltar überzogen mit dieser Reinheit Jesu. Verstehst du? Das ist cool, oder?
Cool, ja.
Und jetzt kann dir Gottes Gericht?
Kommen, wie es mag.
Genau, jetzt kann es kommen, wie es mag. Das kann dir nichts mehr machen, verstehst du? Weil du bist überzogen mit dieser Reinheit Jesu, verstehst du? Das heißt, das Kupfer und die Bronze stehen in der Bibel für die Gerechtigkeit. Für die Gerechtigkeit im Gericht der Wesen. Das heißt, die ist schon durchs Feuer durchgegangen. Wenn ich das Kupfer habe, muss ich das ja vorher läutern im Feuer. Ich muss das durch diesen Hitzeprozess durchbringen. Und jetzt ist es ein Schutz für alles, was ich damit überziehe. Herrlich, oder? Jesus ist für mich durch Gottes Gericht gegangen. Diese Füße, oder? Er ist mit den Füßen durchs Gericht gegangen. Und jetzt wird er damit mein Schutz. Aber wenn ich nicht zu Jesus gehöre, dann kommt er mir zum
Gewalt. Boah, dann verzichte ich lieber aufs Gericht und gehe lieber
im
Glaube, lieber aufs Billiger.
Zum Ende zielführender, oder?
Lina zahlt gerne, oder? Weil er sagt, jetzt billiger.
Habt ihr doch.
Ich meine, es ist
einfach immer kein Schnäppchen.
Okay. Also, okay. Jetzt haben wir die Augen, die Füße, gell? Diese Herrlichkeit, dieser Glanz in seinem Wandel, oder? Der gleichzeitig von seiner Gerechtigkeit spricht. Oder? Jesus kommt in Gerechtigkeit. Und wenn diese Gerechtigkeit, wenn ich die nicht habe, dann habe ich ein Problem. Habe ich sie, dann bin ich überzogen mit dieser Gerechtigkeit, brauche ich keine Angst vor Gottes Gericht haben. Das ist schön. Heißt in dem Lied, gell? Dann schreckt mich kein Gericht. So wie die Lina gerade gesagt hat, boah. Das ist egal, ne? Dann kann es kommen, wie es will, ne? Versteht man? Das ist eigentlich voll schön, oder? Das ist genau der Gedanke, der dahinter steckt. Der Johannes schreibt, wenn wir diese Liebe Jesu begreifen, dann brauchen wir keine Angst mehr vor dem Gericht zu haben. Genau das schreibt er. Das ist schön, oder? Ja, das ist voll schön, finde ich, gell? Das heißt, im ersten Moment erschrecken wir, weil ich sehe, wie soll ich dieser Gerechtigkeit Genüge leisten, oder? Jesus kommt in dieser völligen Gerechtigkeit daher. Aber ich weiß, dass ich zu ihm kommen darf und er mir seine Gerechtigkeit schenkt. Genau das schreibt die Bibel. Der Psalmist dichtet es mal und sagt, Herr, errette mich durch deine Gerechtigkeit. Nicht durch meine, sondern durch deine. Das heißt, schenk mir deine Gerechtigkeit, sonst habe ich keine Chance. Und der Luther hat dann mal geschrieben in einem Buch, da hat er gesagt, das ist ein toller Tausch, oder? Der schönste Tausch, hat er gesagt. Ne? Dass Gott für mich zum Sünder wird und ich zum Gerechten. Das ist völlig krass, oder?
Na, Gott wird ja nicht zum Sünder.
Doch, Jesus ist zum Sünder geworden für dich.
Ach so, ja.
Okay? Oder? Ja, die ganze Sünde auf sich genommen.
Nein, aber er ist trotzdem nicht zum Sünder geworden.
Doch, Paulus schreibt, er ist sogar zum Sünder geworden.
Er selbst hat nicht gesündigt.
Ja, genau. Sehr gut.
Er ist ja nicht gesündigt, aber er hatte die ganze Sünde auf sich genommen. Mhm. Und deswegen war er in dem Moment, in Gottes Augen, hatte er ja das Sinnbild für die Sünde, weil er alle Sünde auf sich genommen hat.
Und musste deshalb auch so bestraft werden.
Genau, deswegen ist er gestorben. Ja. Deswegen musste er konsequent sterben. Aber von dem her kann man schon sagen, dass er eigentlich zum Sünder geworden ist, obwohl er ja selber nie gesündigt hat.
Durch unsere Schuld.
Ja. Also er ist ein Sünder gewesen, dem unsere Sünde.
Perfekt, genau.
Weil er unsere Sünde auf sich genommen hat, ist er freiwillig.
Genau. Das ist krass, oder? Das ist eigentlich ein krasser Tausch, oder? Und da verschenkt er dir seine Gerechtigkeit. Das ist eigentlich phänomenal. Ne? Das ist,
zahlt immer nur drauf.
Eigentlich, aber warum? Weil er uns liebt. Darüber ist vorhin zugehört.
Er macht es freiwillig.
Also für uns eigentlich fantastisch.
Oder? Aber tut Gott ihn dann nicht abstoßen?
In dem Moment, oder? Was schreibt Jesus am Kreuz? Mein Gott.
Warum hast du dich verlassen?
Ja. Oder? Genau, und da hat der Vater ihn abstoßen.
Ja. Da muss man sich vorstellen, wie schlimm das für beide gewesen sein muss. Die waren ja immer eine Einheit. Völlig eine Einheit, oder?
Und jetzt sind die,
doch, Jesus ist ja auferstanden, oder? Der Tod konnte ihn nicht halten, weil er letztlich nicht selber gesündigt hatte, sondern nur unsere Sünde getragen hat. Deswegen konnte der Tod ihn nicht halten und er ist wieder bei uns.
Also so im zweiten Bund wieder.
Sozusagen, ne? Genau, die sind wieder vereint. Ne? Aber in dem Moment ist er für uns durch Gottes Gericht gegangen und das bedeutete, getrennt zu sein von seinem Vater.
Aber Gott ist trotzdem nicht böse.
Aber dann,
nein.
Alle Sünder sind ja dann quasi getrennt.
Perfekt. Von Gott. Alle Sünder sind getrennt von Gott, bis zu dem Moment, wo du jetzt dieses Geschenk Jesu annimmst. Weil dann kann ich sagen, dann ist meine Sünde bezahlt, weil Jesus hat bezahlt. Das ist voll gut. Das ist genau das, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt in Jesaja, eure Sünden trennen euch von eurem Gott. Das ist das Problem. Das ist wie eine Trennung, die dazwischen ist. Wie eine Schlucht oder wie eine Wand, die dazwischen steht. Und Jesus hat, und das ist das Schöne, wenn wir das Bild mit der Wand nehmen, ne? Das ist wie eine riesen Wand, oder? Das war dein Handy. Ja, ja, ich glaube auch. Wir kriegen halt einen kurzen Schock. Ne? Weil im Prinzip ist das wie eine Riesenmauer, oder? Die kein Ende hat. Ne? Und du kannst durch diese Mauer.
Das ist wie beim Dschungel.
Ja, genau, das ist wie in der Geschichte vom Dschungel, oder? Mit den Tieren, oder? Das heißt. Ja, genau, unter dem Bojo-Baum, ne? Da hast du diese Geschichte drin.
Aber Jesus ist doch schon vor 2000 Christus schon geboren. Warum habe ich es bis heute nicht geschnallt, dass das so ist? Verstehe ich irgendwie nicht.
Das ist sowas?
Ja, Jesus Christus ist doch schon so früh geboren. Warum habe ich es bis heute noch nicht geschnallt, wie es ist? Dass die Sünden, dass er die Sünden aufgenommen hat von uns und dass wir eigentlich sündenfrei sind.
Das muss ja auch jemand erzählen, oder? Ja, wenn es ja keiner erzählt, kannst du es auch nicht wissen, oder?
Ich meine, im Religionsunterricht lernt man das nicht.
Nein, eigentlich sollte ich es dann lernen. Ne? Das Problem ist, dass in den allermeisten Religionsunterricht du genau das nicht lernst. Das heißt, im Prinzip bist du hier, oder? Und Gott ist hier drüben. Ne? Ich meine mal so ein Dreieck für Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ne? Dann kann man sich das vorstellen, oder? Und diese Mauer hier, das ist die Sünde, ne? Die trennt uns. Da kommen wir nicht durch. Du kannst nicht drüber, du kannst nicht außen rum, es gibt keinen Weg. Und jetzt sagt Jesus was ganz Wunderbares, oder? Im Johannesevangelium, Kapitel 10, sagt er, ich bin die
Tür.
Oder? Das heißt, Jesus sagt, ich bin die Tür. Das heißt, ich habe hier eine Türe geöffnet, oder? Und die Frage ist, ob ich durchgehe oder nicht. Ich bin die Tür, sagt Jesus. Er ist am Kreuz für mich gestorben und ist damit zu einem Tor geworden durch diese Mauer. Der Mensch kann sich jetzt entscheiden, oder? Der kann sich jetzt entscheiden, will ich hier auf dieser Seite bleiben, getrennt von Gott, oder will ich durch diese Türe hindurchgehen, oder? Und in die Gemeinschaft mit Gott kommen. Es gibt nur diesen einen Weg durch diese Tür. Und die heißt Jesus. Das ist eigentlich voll cool, finde ich. Ne?
Die Tiere suchen wir ja auch nach allen möglichen Wegen,
um zu kommen.
Genau, richtig. Und sie schaffen es nicht, gell?
Ja.
Richtig, und dann erklärt er ihnen. Der Affe klettert hoch und fällt wieder runter. Sein Rhinoceros läuft dagegen und der Elefant versucht sie umzuschubsen und die Schlange unten durch. Genau, die Hyäne läuft da, versucht außen rum zu laufen, oder?
Ja,
gibt's, genau.
Dschungelbuch.
Nicht Dschungelbuch, unter dem Bujo-Baum. Weißt du was? Die kann ich dir aufnehmen, wenn du willst.
Ja.
Weil ich habe die auf Schallplatte, aber ich kann hier von Schallplatte auf CD oder auf den Stick aufnehmen.
Ja,
und dann nehme ich doch das mal auf, weil die ist richtig cool, die habe ich als Kind schon gehört. Die ist richtig, ja, richtig cool.
Das ist
eine ganz alte Aufnahme, ich nehme die gerne auf, wenn du willst.
Ja, ja, das wäre optimal.
Ja, habe ich nicht gehört.
Nein.
Willst du euch da auch aufnehmen,
ja,
Peter?
Ja. Meine Frau hört gerne so Mädchen.
Ja. Dürfen wir
das Kind.
Genau. Aber also, auch von Jesus.
Ja, das ist immer von Jesus. Immer. Ja.
Genau, das ist praktisch eine erfundene Geschichte von über den Urwald, über die Tiere im Urwald, die reden können. Aber der Gedanke ist einer, der aus der Bibel kommt. Ja. Das hat man praktisch damals gemacht, gehabt, damit die Kinder das besser verstehen.
Erzählen wir der Krankenpfleger den Patienten die Geschichte und die wir dann auf die Schallplatte.
Genau. Ich nehme das einfach auf und gib's dann. Ja? Genau. Also, Jesus sagt, ich bin die Tür. Und in dem Moment, wo ich das annehme, verstehst du das? Was das bedeutet, Glaube. Du glaubst, Jesus, jawohl, du bist mein Retter. Ne? Wird seine Gerechtigkeit meine und er nimmt meine Sünde auf sich. Herrlich. Ich glaube, jetzt sind wir weitergekommen. Noch nicht ganz so weit, wie ich es gerne gedacht hätte, aber jetzt ist doch schon eine Stunde rum.
Ich würde an der Stelle stoppen und wir machen den Rest einfach das nächste Mal, oder? Mhm. Sonst, glaube ich, wird es zu schwer. Aber ich denke, das ist ein wunderbares Bild, ne, was uns hier vor Augen gestellt wird, wie Jesus ist. Ne? Wir erleben in dieser Begegnung, die Johannes mit Jesus Christus hat, dass Jesus eben kein Kuschelgott ist, gell? Sondern dass es wirklich eine ernstzunehmende Sache ist. Ne? Jesus ist jetzt der Verherrlichte, der Auferstandene. Und diese Begegnung schockt selbst den Johannes so, dass er vor Jesus auf die Knie fällt. Ne? Aber dass Jesus hingeht und ihn aufrichtet und sagt, fürchte dich nicht. Und das kann er machen, weil er die Sünde der Welt getragen hat. Und gleichzeitig sind all diese Dinge, die wir an Jesus sehen, ein Ruf zu Jesus. Der durchleuchtet mein Leben und ich merke, ich kann diesen Ansprüchen, diesen Maßstäben niemals gerecht werden. Aber Jesus kann das machen, in mir und an mir. Und ruft mich zu sich. Und das ist schön. Und er findet ein Herzwohl. Heißt in dem Lied, auf dem Lammhut meine Seele betet voll Bewunderung an. Alle meine Sünden hat sein Blut hinweggetan.
Ist es da nicht drin?
Das könnte sein, dass das, also im Pfingstjubel, das ist drin. Also im Grünen ist es nicht drin.
Okay.
Auf dem Lamm, das ist ja nicht
Glaubenslieder drin. Ist es auf jeden Fall drin.
Mhm. Ich habe es oben im Pfingstjubel, aber das habe ich nur einmal da.
Wir müssen halt im Gebet mal singen.
Ja, richtig. Und dann können wir es mal hierher mitnehmen. Oder ich kopiere es einfach mal. Und raus. Dann können wir es mal sehen. Schön. Gut. Dann würde ich sagen, dass wir schließen an der Stelle, oder? Beten wir noch zusammen. Jetzt hoffe ich, also es ist mal weiter.